Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Doppelpunkt.
Sibiu. Für viele tönt der Name ging noch fremd, ja sogar ein bisschen exotisch. Sibiu auf Deutsch Hermannstadt ist heuer zusammen mit Luxemburg Kulturhauptstadt von der EU. Eine Perle von der Stadt, von der Stadt und trotzdem vielen unbekannt. Das kann sich aber genau in dieser Stunde ändern, weil Yvonne Scherer die nimmt uns mit auf einen Streifzug durch die rumänische Stadt Sibiu. Wir fangen im Zentrum an und ziehen dann gegen weitere Kreise. Lasst euch überraschen, wo das nach die Reise überall herführt. Sibiu, Stadt der 1000 Tore, tauchen die in eine Welt voll Klang.
Das ist das Herz von Sibiu-Hermannstadt. Auf Rumänisch heisst es Piazza Mare. Auf Deutsch heisst es «Grosser Ring». Es ist ein weiter Platz. Rundum hat es ehrwürdige alte Häuser mit renovierten Fassaden. Hier hat alles zwei Namen. Auch die Stadt selber. Sibiu auf Rumänisch, Hermannstadt auf Deutsch. Zum Anschauen ist die Innenstadt von Hermannstadt eine mitteleuropäische Stadt. Eine deutsche Stadt. Aber die Deutschen sind fort. Schon seit fast 20 Jahren. Darum redet man jetzt meistens von Sibiu. Und an einem warmen Sommerabend, wenn die glühige Hitze gebrochen ist, gehört die Stadt den Einheimischen. Das Wasserspiel auf dem Platz sieht genau gleich aus wie das in Bern. Hermannstadt ist auch gleich alt wie Bern. Gegründet im Jahr 1191 von deutschstämmigen Siedlern, den sogenannten Siebenbürger Sachsen. Und auch die Geräusche sind die gleichen wie auf dem Bundesplatz zu Bern am Sommerabend. Die Kinder und die Hunde planschen im Chlorwasser. Jede Abkühlung ist willkommen. Am Platz hat es einen Haufen Kaffee, wo man gemütlich hückeln kann und in den Abend hineinträumen. Viele der Kaffee sind extra entstanden für das Kulturhauptstadtjahr. Der Geschäftssinn ist sehr unterschiedlich. Für das Essen kann es lang gehen. Aber für eine Limonade, Zitronenbitze mit Mineralwasser und viel Zucker oder für einen Kaffee muss man nie lang warten. An vielen dieser Sommerabenden gibt es hier Konzerte oder Tanzveranstaltungen. Viele sind gratis. Aber heute am Abend ist es ruhig hier. Richtig friedlich.
Qualität! Qualität belohnt!
Ja, ja, das ist der gleiche Platz, der grosse Ring. An einem Tag, wo wir Sehenswürdigkeiten anschauen wollen. Alles ist abgesperrt. Man kann nur am Rand stehen oder mit dem Mikrofon eine Runde um den Platz drehen. Abschluss 4 vor Armee-Universität. Die frisch gebackenen Offiziere schmettern das Vaterlandslied. Die Armee-Universität ist beliebt. Sie ist gratis. Auch Kost und Logis sind gratis. Es hat auch viele Frauen in Uniform auf dem Platz. Da stehen sie in ihren Uniformen und schwitzen. Zwar kommt es ihm vor, das Bild von diesem Militäranlass passe nicht daher. Es sei so ein friedlicher Ort. Aber der Platz heisst ja drum der Grossring, weil hier der erste Befestigungsring von dieser Stadt entstanden ist. Hermannstadt war eine gängig streitbare Stadt, geschützt mit dicken Mauern, Wehrtürmen, Zinnen. Die ungarischen Könige, die im Mittelalter über das Gebiet geherrscht haben, haben die deutschen Siedler ja geholt, weil sie die Mongolen und die Tataren verjagen sollten. Später sind dann die Türken gekommen, die allerdings die Stärkeren waren. Die Stadt aber nicht zerstört. Und während die jungen Leute hier die rumänische Hymne raustrompeten, kommt mir auch in den Sinn, dass ein grosser Teil der wehrpflichtigen Bürger von Hermannstadt, Siebenbürger Sachsen, im Zweiten Weltkrieg in die Waffen-SS gegangen ist. Freiwillig. Wo der orthodoxe Priester für die Armeeangehörigen fährt an, beten, längt es mir. Vorläufig verlassen wir den Grossring. Sibiu Hermannstadt hat Glück gehabt. Es ist nie abgebrannt und es hat auch keine grossen Kriegsschäden. Sogar der Diktator Nicolae Ceausescu hat die Altstadt von Sibiu Hermannstadt in Ruhe gelassen. Nicht abgeschrissen, für monströse Plattenbauten herzuklotzen. Sibiu Hermannstadt wirkt vertraut. Es ist ja auch von Mitteleuropäern gebaut. Eben von diesen sogenannten Siebenbürger Sachsen. Das ist quasi ihr Übername. Eigentlich kommen sie aus dem Moselgebiet, Luxemburg, Holland. Die Sachsenhäuser haben ein grosses Tor, das man zutun kann, wenn man für sich sein will. Wenn man reingeht, kommt man in einen lauschigen Innenhof.
Es sind viele Trauben, so ein kleines Garten mit Blumen. Und es gibt noch mehrere Häuser weiter im Hof. Und auch ein kleines Pool für Kinder. Und Balkons. Und Ruhe. Schön. So intim.
Sibiu ist die Stadt der 1000 Tore und der 1000 Innenhöfe. Das ist der Innenhof des Historischen Museums. Man ist gerade am Renovieren. Das Kulturministerium und das Innenministerium haben Geld gestiftet für Renovationen in Hermannstadt. Auch diverse Stiftungen aus dem Ausland und die verschiedenen Kirchen finanzieren Renovationen von öffentlichen Gebäuden und Renovationen von schönen alten Privathäusern, auch von den Fassaden. Innen ist nämlich meistens alles noch beim Alten. Viele Häuser sind in schlechtem Zustand. Früher haben die Häuser Grossfamilien gehört. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es immer wieder Enteignungen gegeben. Und nach der Abdankung der Diktatur konnten die Besitzer ihre Wohnungen zurückkaufen. Die Häuser waren aber in 10 bis 20 Wohneinheiten eingeteilt. So also gehört heute ein ehrwürdiges Stadthaus 20 verschiedenen Besitzer. Häufig alte Menschen, die kein Geld haben zum Renovieren. Bei 20 Besitzern ist es natürlich auch schwierig, einen Konsens für eine Restaurierung zu finden. Und die Häuser von denen, die auf Deutschland zurück sind, sind verwaltet oder vermietet.
Also, ich bin Evi, fremde Schmiedin und reise im freien Begegnungsschacht. Ich bin eine Wanderseelin.
Und was macht ihr da?
Wir haben hier ein Projekt für eine Gesellenherberg in Sibiu. Da sind wir vor 3 Wochen zusammengekommen und die ganze Gesellenherberg umbauen, teilweise renovieren und nehmen aber auch noch Aufträge von anderen Leuten an und arbeiten im Moment hier zusammen. Wir sind jetzt über 50, fast 60 Personen hier. Deutsche, Schweizer Wandergesellen und französische Compagnons.
Und ihr habt gesagt, vorhin, ihr habt ein Eisen im Feuer.
Ja, genau. Ihr führt hier mit Kohle. Könnt ihr das ein bisschen erklären, bitte?
Ja, genau. Also wir haben hier ein Nest. Darauf haben wir jetzt Steinkohle oder in dem Moment eher Koks, heisst das. Das ist bis zu 1300 Grad heiß. Nebendran haben wir einen Haufen Feuerzangen, einen Löschtrog. Das Ganze wird mit einem Ventilator angetrieben. Auf dem Amboss tun wir das Ganze noch schmieden, strecken, bügen, abkröpfen, absetzen und weitere Techniken machen.
Es klingt sehr kryptisch, wenn ihr das... Was macht ihr für ein Stück im Moment?
Im Moment sind wir ein Tischbein für einen Opferleuchter dran für die evangelische Kirche hier in Hermannstadt.
Und das ist noch so richtig, wie man früher geschmiedet hat, oder?
Ja, im Moment schon, weil wir haben jetzt im Moment gar keinen Lufthammer, sagt man denn. Das ist so eine Maschine, die von oben nach unten schlägt. Und wir müssen jetzt eigentlich alles von Hand machen. Im Moment sind wir zu dritten am Schmieden. So, und jetzt müsst ihr mal geschwind los, sonst...
Ja,
dürfen
wir das heißen. Ja, das würde ich doch
aufnehmen. Die junge, gewirbige Frau hat alles selber organisiert, dass sie mit ihren Kollegen zusammen darf die Gesellenherberge renovieren. Gratis, notabene. Chapeau. Mit der rumänischen Behörde verhandeln, braucht einen langen Schnuff. Ein paar Tage später, am Abend, treffen wir die wehrhafte Schmiedin wieder.
Ja, also jetzt stehen wir gerade vor der Gesellenherberg in Hermannstadt. Auf Rumänisch heisst das Casa Calfelor. Ja, da sind wir eigentlich innen dran, den Innenausbau machen. Und wir haben neue Böden eingemacht, neues Badzimmer, Küche, Dusche, einen neuen Ofen hier. Da sieht man noch gerade den Kerzenständer, wo wir jetzt die Woche sind schon da gewesen, wo wir den geschmiedet haben.
Ja, dann sind wir genau da gewesen. Jetzt ist er fertig.
Ja, genau. Jetzt ist, also jetzt ist er fertig. Noch die Oberfläche ist jetzt noch mit ein bisschen Salzwasser behandelt. Und nachher tue ich das nochmal abputzen. Und dann nochmal ein bisschen bürsten und dann noch mit Öl behandeln. Und dann ist das ganz fertig. Gut, dann können wir mal rein schauen. Jetzt gibt es hier Stufen, ganze
Wenn das alte Haus, das übrigens der evangelischen Kirche gehört, fertig renoviert ist, können da wieder Wandergesellen drinnen wohnen. Zu tun gibt es ja genug in Hermannstadt, einen Haufen zu renovieren. Aber Handwerker fehlen. Die sind nach der Wende auf Deutschland.
Ja, und an der Aussenfassade eben, das sind die geschmiedeten Sachen dran. Einerseits haben wir einen Briefkasten gemacht. Einen schön schweren, robusten.
Der nicht gestohlen wird?
Ja, dass nicht gestohlen wird, dass nichts gestohlen wird, was drin ist. Dann oben dran ist das Handwerkszeichen. Einmal mit einem Stenz von der deutschsprachigen Wandergesellen. Und einmal mit einem Gun von der französischen Compagnie gekreuzt. Und dann haben wir noch einen Zirkel drinnen und einen Winkel. Und oben drüber steht eben mit den Buchstaben, mit geschmiedeten Buchstaben, Casa Calfelò. Ja.
Sibiu ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt der EU. Für den Anlass hat sie der Stadt verschiedene Klanginstallationen gegeben. Die eine redet mit dem, wenn man die Hand drauf legt. Und auf einer anderen kann man spielen. Auf die gehen wir jetzt gerade zu. Es ist eine Installation vom deutschen Komponist und Klangkünstler Erwin Stache. Auf einem Holzpodest hat es ein paar Stäbe, etwa so hoch wie ein Mensch. Wenn man mit beiden Hängen je einen Stab anrührt und mit den Hängen auf und runter fährt, gibt es verschiedene Höhen und verschiedene schnelle Töne. Auf dieser Installation kann man auch zu zweit spielen. Ein Vater und ein Kind machen es vor.
Ja, latinisch der Nost. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.
Wenn jeder einen Stab anlenkt und gleichzeitig einem anderen die Hand gibt, dann leitet es Töne. Je nachdem, wie der Vater und der Bub die freie Hand bewegen, gibt es dann wieder andere Töne. Vater und Kind geben sich die Hand, wo es entsteht Musik und ein Lachen. Es ist das einzige herzliche Lachen, das ich Sibiu gehört habe. Das geniessen wir noch ein
bisschen. Ja.
Wieder ein Innenhof. Das mal der von der orthodoxen Kirche von Sibiu. Es gibt viele Kirchen in Sibiu. Mehrere orthodoxe, aber auch katholische und evangelische, Freikirchen und sogar eine Synagoge. Eigentlich wollte Astrid Hecker, unsere Gewährsfrau und Übersetzerin, das Gespräch mit uns auf ihrem Lieblingsplatz aufnehmen, auf der Piazza Mica, einem kleinen Ring. An einem gemütlichen Platz mit vielen Kaffee. Aber dort war es zu laut und zu windig. Darum haben wir uns in den Innenhof der orthodoxen Kirche zurückgezogen. Hier luftet es zwar auch wie überall in Sibiu, aber es geht so knapp zum Aufnehmen.
Mein Name ist Astrid Hecker. Ich habe seit 2 Wochen mein Studium abgeendet auf der Uni. Und jetzt bin ich im Urlaub.
Ihr Name klingt gar nicht rumänisch.
Der ist gar nicht rumänisch. Ich heiße noch Alexandra, das ist rumänisch. Aber die anderen Namen habe ich von, also der Name ist von meinem Vater, er ist schwäbischer Abstammung. Und Astrid ist auch Deutsch.
Und zu Hause sprechen Sie auch Deutsch?
Nein, denn meine Mutter kann kein Deutsch.
Wo haben Sie denn Deutsch gelernt, wenn Sie zu Hause nicht sprechen?
Im Kindergarten, in der Grundschule, danach im Lyzeum und danach Schluss. Auch auf der Uni, aber so als Fremdsprache. Nicht Muttersprache, wie ich in der Schule gelernt habe. Also wir haben alles, auch Mathematik, auch Biologie, alles auf Deutsch studiert.
Und was empfinden Sie jetzt als Ihre Sprache, Deutsch oder Rumänisch?
Oh, trotzdem Rumänisch.
Mhm.
Ja.
Im Reiseführer steht, Sibiu sei voll von Studenten, eine richtige Studentenstadt. Die Astrid Hecker grinset.
Es gibt viele andere Städte, die mehr Studenten haben und das eigentlich Universitätsstädte sind. Also hier gibt es eine einzige Universität, die mehrere Fakultäten hat und noch 2 private oder 3. Ich habe bei einer privaten Universität studiert.
Dann haben Sie auch gearbeitet während des Studiums?
Ich habe bei der Universität gearbeitet. Ich habe übersetzt und Mails geschrieben in Deutschland und so alles, was mit Deutschland und mit der deutschen Sprache zusammenhängt. Und ich habe dann, also ich musste dann meine Schule nicht mehr bezahlen. Also das war mein Lohn.
Wie haben Sie diese Stadt erlebt?
Ganz gut. Also ich fand es schön. Darum bin ich eigentlich nach Sibiu gekommen. Ich fand es so interessant und mit der Altstadt und mit den Kirchen und so. Du hast die Ahnung, wenn du im Zentrum bist, dass du in Italien oder so bist, weil es so alt aussieht und kleine Gassen und viele Terrassen und viele Touristen.
Ist es in anderen Städten?
Nicht so, leider, nein. Die anderen Städte sehen nicht so aus. Also die sind viel, wie soll ich sagen, viel moderner und viele Wohnblocks, viele hohe Gebäude, Banken überall. Also es gibt so keine Denkmäler, sehr wenige.
Also die alten Gebäude sind weg?
Ja.
Und es ist auch von der Diktatur?
Ja.
Und Sibiu ist ja jetzt Kulturhauptstadt. Hat sich da etwas verändert in der Stadt?
Ja, man hat viel renoviert und viel neu gebaut. Und es gibt jetzt mehrere Hotels und mehrere kulturelle Veranstaltungen. Jede Woche ist es ein Festival. Diese Woche war zum Beispiel Salsa-Festival, es gibt Filmfestival, Jazz-Festival, Rock-Festival, allerlei Festivale. Das, also alles, was sich um Kultur so umdreht.
Und sind deutlich mehr Touristen gekommen?
Ja, viel mehr Touristen. Es gibt keine Plätze in den Hotels mehr, nirgends.
Was kommen sonst für Touristen hierher? Sind das eher Leute, die in Rumänien leben? Oder wer kommt sonst so in diese Stadt? Also jetzt, ich in der Schweiz, wenn ich jetzt so überlege, ich kenne fast niemanden, der nach Rumänien geht.
Ja, leider. Doch, es kommen. Ich habe auch aus Amerika Touristen gesehen, auch aus Deutschland waren es sehr viele. Ich glaube, es sind die, die hier einmal gewohnt haben und die nach Deutschland gewandert haben und dann wieder zurückgekommen sind. Und es sind auch viele Franzosen und auch Italiener, kann man sagen, ja. Aber die meisten kommen aus Deutschland.
Glauben Sie, dass es Rumänien etwas bringt, dass Sibiu jetzt Kulturhauptstadt ist?
Viel Geld. Ja, man kennt jetzt Rumänien in ganz Europa und warum nicht auch in der ganzen Welt.
Und seit diesem Jahr ist Rumänien ja auch in der EU.
Ja.
Wie erleben Sie das?
Es gibt auch positive, auch negative Sachen. Was wäre positiv, wäre, dass es keine Grenzen mehr gibt. Man muss bei der Grenze keine Taxen mehr bezahlen. Alles, was man importiert oder exportiert, geht so einfach über die Grenze, auch Reisen. Aber hier gibt es auch negative Punkte. Vielleicht können auch die nicht dürfen, abreisen oder hineinkommen.
Und was ist für Sie negativ?
Negativ. Alle Normen, die man jetzt einsetzen muss. Also man darf das nicht mehr machen, man muss das machen, man muss bis nächstes Jahr muss zum Beispiel alles renoviert sein und alles soll bei den EU-Standarden sein. Und viele Firmen haben das Geld nicht und die Zeit ist zu kurz, dass man da alles machen soll bis nächstes Jahr. Also wir haben nur ein Jahr Zeit, alle Technologien und alles an den Standarden der EU umzubauen. Und
glauben Sie, dass Rumänien zu schnell in die EU eingetreten ist?
Nicht nur ich, fast alle glauben das.
Was denken Sie, warum ist es so schnell gekommen?
Man weiß das eigentlich nicht, nur die aus der Regierung wissen das.
Ja, aber Sie haben ja Ihre Vermutung.
Ja, wir haben eine Vermutung, dass wir ein Markt sind für alle Lebensmittel und alles, was aus den EU-Ländern kommt. Also auch für elektrische Sachen und alles. Alles wird importiert und wir sind ein sehr guter Markt dafür.
Und dass zum Beispiel Gelder in das Land fließen von der EU, das haben Sie bis jetzt noch nicht so bemerkt?
Doch, es fließt Geld, aber es kommt nicht in den guten Händen, leider. Also ich habe mit Projekten zum Beispiel gearbeitet. Ich wollte weiter mit Projekten arbeiten, mit EU-Projekten. Wenn du eine Idee hast, musst du ein Projekt schreiben und danach bekommst du Finanzierung von der EU. Aber leider bekommt man für gute Projekte kein Geld, wenn du keine Bekannte dort hast. Also alles geht durch. Ich kenne den und der kennt den anderen und so bekomme ich das Geld.
Also es geht nicht um die Projekte,
nein,
sondern es geht um die Beziehungen.
Ja. 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 Leider.
Und Sie glauben auch nicht, dass das irgendwann aufhört, weil eigentlich müsste man das ja merken. Also die EU sollte das ja eigentlich kontrollieren.
Es hört nie auf. Es ist so bei uns, es war immer so. Jetzt, glaube ich, ist das viel stärker. Also.
Noch stärker?
Ja. Mhm. Es beginnt von ganz oben und endet ganz unten. Alle machen solche Sachen. Alles läuft in Rumänien durch Beziehungen. Alles.
Mhm. Gibt es auch Bestechung?
Bestechung? Was meinen Sie damit?
Dass man bezahlt, damit man etwas
kriegt. Ja. Ja, ja.
Korruption.
Ja, das gibt es überall, auch im Krankenhaus, auch überall. Das hat eigentlich so angefangen. Die Menschen dachten, du wirst nicht gut behandelt. Und dann dachten sie, okay, ich gebe ihm Geld und dann behandelt er mich besser. Und von dort hat es so angefangen. Und jetzt ist es so eine Mode. Der Doktor operiert dich nicht, wenn du ihn nicht bezahlst. Oder der operiert dich nicht gut. Nicht alle. Also ich kann nicht, ich spreche so im Allgemeinen. Es gibt auch Menschen, die nicht Geld dafür geben oder nehmen. Man sagt so in Rumänien, dass du, also du kannst nur dann gut leben und Geld haben, wenn du korrupt bist. Ansonsten verlierst du viel.
Der Ratsturm hat seinen Namen vom Rathaus, wo gerade nebendran ist. Ursprünglich ist er als Wehrturm konzipiert. Er ist uralt, aus dem 13. Jahrhundert. Ist der Gang wieder umgebaut worden. Er hat als Kornspeicher gedient, als Gefängnis, als Beobachtungsposten zum Brand frühzeitig entdecken. Als Wehrturm natürlich. Heute ist er ein Museum.
Museum mit traditionellen Sachen aus einem Bauernhaus. Kleidung, Teppiche, Decken, Schränke. Das ist ein rumänisches Haus aus Saliste, immer mit traditioneller rumänischer Kleidung und Möbel aus einem alten Haus. Und natürlich die Schafe, nicht? Wenn hier so viele Schafe gezüchtet werden. Gut, nach oben.
Was ist der Unterschied zwischen sächsischem und rumänischem Haus?
Zum Beispiel die sächsischen Häuser haben einen großen Tor und eine Mauer. Man kann nicht drinnen sehen, gar nichts. Das Haus ist vorne, also im Hof. Ganz vorne steht das Haus. Und hinten ist alles mit Scheune und Tiere und so. Und bei den Rumänen ist es umgekehrt. Das Haus ist hinten. Und Garten und alles ist vorne und man kann drinnen sehen.
Also das Haus ist ungeschützt?
Ja.
So. Hat keine Mauer?
Keine Mauer, ja. Nein. Nur einen Zaun und der ist nicht groß und man kann im Hof sehen, reinsehen.
Turmstegen ist stotzig, dritte sind hoch. Ich denke daran, wie Sibiu jetzt durchstartet. Investoren, vor allem aus Deutschland, kaufen Fabriken auf und produzieren drin Produkte nach EU-Standard und EU-Norm. Dank diesen Fabriken gibt es in Sibiu nur wenige Menschen, die keine Arbeit haben. Die Musik, die man hier hört, hat der Turm im Kulturhauptstadtjahr zu verdanken. Was die mittelalterlichen Kirchengesänge im modernen Outfit hier verloren haben, kann man sich fragen. Vielleicht muss man gar nicht so weit suchen. Eine alte Stadt will ein neues Outfit. Man gibt sich gern modern. Es wird immer stotziger. Wir müssen aufpassen, dass wir keinen Misstritt machen. Hier oben angekommen, sieht man rundum über die Stadt. Auf der einen Seite ist der Grossring mit seinen ehrwürdigen Häusern. Auf der anderen Seite der Kleinring.
Das ist der Hügelige Berg. Das sind die Südkarabaten.
Da wohnt der König der Zigeuner, oder Roma, wie sie jetzt heissen. Die Roma sind die einzige Minderheit, die keine Abgeordneten haben im Parlament. Dafür haben sie ihre eigene Regierung. Interview mit dem Zigeunerkönig gibt es gäng wieder öppe zu lesen. Darum wollen wir mit ihrer Enkelin reden, die Schriftstellerin ist. Sie wohnt in einem kleinen Häuschen an einer stark befahrenen Strasse.
Eu sunt Luminița Mihai Cioabă, sunt scriitoare, președinta Fundației Social-Culturale a Romilor Ion Cioabă din Sibiu.
Mein Name ist Luminița Mihai Cioabă. Ich bin Präsidentin der Stiftung Social-Culturelle für Roma, Joan Chaba aus Sibiu. Und ich bin auch Schriftstellerin.
Luminiza Chaba setzt sich für die Kultur und die Interessen ihrer Volksgruppe ein. Ihr erfolgreichstes Projekt ist der Doc-Film «Romani Tears», die Tränen der Roma, über die Leiden der Roma unter den Nationalsozialisten. Der ist letztes Jahr rausgekommen. Sie ist eine der wenigen Roma, die integriert ist, wie man so schön sagt. Als Schriftstellerin genießt sie Anerkennung und es gelingt ihr immer wieder, Kulturprojekte von Roma zu finanzieren und auszuführen. Aber das ist immer noch die Ausnahme. Frauen haben es ja bei den Roma doppelt schwierig, weil sie innerhalb ihrer Volksgruppe eine untergeordnete Stellung haben.
Das ist mein eloquentes Beispiel, începând de la președintele și premierul acestei țări, pe urmă, ce să mai zic? Numai portarul de la guvern mai trebuia să zică și el ceva și suntem...
Beginnen vom Präsident und bis zum Premierminister, alle sprechen so über die...
Also alle sprechen schlecht über sie?
Ja,
da.
Und geben Beispiele, wenn sie etwas Schlimmes darüber, über jemanden sagen wollen, dann sagen sie, du bist ein Romanes.
Sigur că da, deci au foarte multe probleme, nu sunt, au restricție de a intra în localuri, au restricție de a fi angajați, se spune nu angajăm romi, accesul interzis romilor, deci sunt probleme.
Wir dürfen in viele Lokals nicht reingehen, wir können nicht arbeiten überall.
Discriminarea în ceea ce privește populația romilor este în mentalitatea oamenilor.
Die Diskriminierung ist im Denken des Menschen.
Oamenii trebuie să învețe, să învețe că toți oamenii sunt la fel și numai atunci va dispare această discriminare din mentalitatea.
Wir müssen lernen, dass alle Menschen gleich sind und nur dann wird die Diskriminierung aus der Mentalität der Menschen.
E foarte greu să lucrezi la mentalitatea oamenilor și dacă nu ieși în față cu lucruri în care să se vadă că toți oamenii sunt la fel, este greu de realizat.
Es ist schwer mit dem Denken des Menschen umzugehen.
Dass es sich ändert, ist schwierig.
Ja.
Ar trebui să lucreze și ei la mentalitatea lor, dar și populația majoritară ar trebui să lucreze la mentalitatea lor, deci și ar trebui să comunice. Eu cred că cultura este singura o foarte mare punte de înțelegere între cei doi, între cele două culturi.
Auch die Romas sollten bei ihrem Denken arbeiten, also sie sollen auch ihr Denken ändern und sie denkt, dass die Kommunikation und die Kultur das Wichtige ist.
Also ein Austausch.
Da, și am să-i dau un exemplu. Azi dimineață, când tu m-ai sunat, doamna nu știa cine este Luminița Chaba, habar nu avea, dar acum, pentru că a stat de vorbă cu mine, acum cât de cât are o părere, nu?
Zum Beispiel heute, wenn ich sie angerufen habe, sie wusste nicht, wer Luminița Chaba ist, aber jetzt wissen sie Bescheid und sie können auch das weiter sagen.
Es gibt 2,5 Millionen Roma zu Rumänien. Nur ein Fünftel hat sich bei der letzten Volkszählung als Roma ausgegeben. Es hat ein paar Roma, die bei der Renovationsarbeit in Sibiu zum Einsatz kommen. Aber sonst tritt die Minderheit in der Kulturhauptstadt Sibiu in diesem wichtigen Jahr nicht in Erscheinung. Ihre Projekte sind abgelehnt worden. Für die Rumänen sind die Roma ein rotes Tuch. Und für die Roma sind die Rumänen ein rotes Tuch.
Oh, excuse me.
Just a moment. I must put my glass.
Romanei Îngerea. Mai anglal, o ceri s-a zbut pașela puveatar, dar da știi tot s-a ovah peleste. Andalebut amarebe zeha durilo, taia des, epu vașel dur le cerestar.
E schöne Sprach. Schade, dass die meisten Roma zu Rumänien Romanes gar nicht mehr reden können.
andokalimos le universesco, taila puverco, kai mai anglal dudale kamestika estrefel de but, qua gorle barepa yerco, sarotavla tishayako purdinola bravaleatar, odel, blagloslovisardeale romane ingeria, buvle pacanza andesai lumea.
Am Anfang, wo Gott das Universum geschaffen hat, haben sie Günner Engel ganz besonders gesegnet, liest Luminiza Chuaba. Sie haben den Auftrag bekommen, mit ihren Flügeln frei über die Erde zu fliegen und die Menschen zu trösten. Die Günner sind Engel, die fliegen können. Im Gegensatz zu den anderen Menschen.
Teile Romane Ingeria, de Orkana Sas, Taya Chile, Pasha Odel.
Acum intrăm.
Bine.
Pa. Wir sind in einem Wohnblock, wo ich bei einem Freund jetzt wohne. Es ist ein 10-stockiges Wohnblock mit sehr vielen Wohnungen. Und es hat eine Innentreppe und einen Aufzug. Wir werden den Aufzug jetzt benutzen, denn 8 Etagen sind ein wenig zu viel für uns.
Ist diese Türe da, ist die immer offen?
Nein, jetzt ist sie offen wegen der Hitze und so, soll Wind hier reingehen. Man muss immer anrufen und dich melden, wer du bist und so, und er öffnet dir die Tür. Und alles sieht so alt aus, auch der Aufzug. Seit der Diktatur.
70er Jahre, so in etwa. Und der funktioniert?
Ja. Es ist so nichts. So, zurück. Noch. Die Tür muss so.
Aha.
Oder du musst hier halten. So. Und wir gehen.
Oh, es, ja, gibt eine, es gibt eine zweite Tür, wie denn bei uns in den alten Liften auch. Nee.
Hier, das, so. Ja. Und jetzt fahren wir so. Nicht loslassen. Sehr eng. Mit bemalten Türen und so. Jetzt.
Da wohnt der Adi Schink. Hier ist er aufgewachsen. Die Wohnung gehört ihm. Er hat sie von seiner Mutter geerbt. Es ist eine typische Plattenbauwohnung. Eng, 2 Zimmer, eine Küche, ein Bad. Für ins 2. Zimmer zu kommen, muss man durch das 1. durchlaufen. Der Adi Schink hat gerade sein Studium in Sozialmanagement abgeschlossen. Jetzt sucht er eine Stelle. Am liebsten in einem Altersheim. Er kennt eine Frau, die ein neues Altersheim bauen will und hofft, dass er ihr Projektleiter wird. Vor 7 Jahren war Adi Schink in Deutschland. Er hat auf dem Frankfurter Flughafen im Sheraton Hotel gearbeitet, im Room Service. Aus dieser Zeit kann er Deutsch. Der Adi hat Glück, dass er eine eigene Wohnung hat. Die Mieten sind teuer. In der Stube von Adi Schink dominiert die Elektronik.
Ich mag Computer arbeiten, nicht spielen. Also ich will immer etwas Neues lernen im Computer. Weil ich glaube, alle müssen Computer lernen. Also auf Computer zu arbeiten. Ohne Computer kannst du nicht.
Und ist das gewöhnlich? Also haben viele Leute einen Computer bei sich zu Hause?
Ja, ja, sehr.
Alle.
Alle.
Also das leistet man sich einfach. Ja.
Ja.
Auch wenn man es nicht, sich nicht leistet, dann kauft man einen Computer.
Und 3-4 Jahre, so ein Kind, dann er kommt automatisch, weiß nicht, am Computer.
Alles kauft man in Rumänien mit Hilfe von Kredits. Mhm. Also jeder hat Kredite an der Bank.
Also viele sind verschuldet, das ist
ja
normal.
Alle sind verschuldet. Auch für eine Waschmaschine verschuldet man sich auch für alles. Es ist so ein Alltagsstress. Och, ich muss wieder etwas bezahlen, oh, wieder kommt mir die Quittung für weiß ich nicht was und so.
Und gibt es Menschen, die so viele Schulden haben, dass es irgendwann Konkurs gibt, dass sie Probleme, wirklich Probleme kriegen?
Ja.
Kann man sein.
Bei uns ist so das Denken, du musst eine Wohnung haben und ein Auto. Und in der Wohnung muss viel Elektronik sein. Computer, Fernseher, alles in der Küche. So sind die Rumänen. Ah, und unbedingt Handys. Also. Es ist so eine Mode. Alle, die aus dem Ausland zurückkommen mit Geld, kaufen sich Autos und Wohnung. Man fühlt sich so okay, wenn man eine Wohnung hat. Und
ja, dann kann man gut schlafen. Also ja. Sozusagen.
Bei uns ist es so, wenige wohnen in Miete, am meisten die Studenten oder junge Verheiratete, weil die kein Geld haben. Aber die meisten haben eine eigene Wohnung.
Jetzt sind wir aus Hermannstadt, im Dorf Rotberg, neben der evangelischen Kirche, die älter ist als Berlin. Da wohnt der Eginald Schlattner, ein Siebenbürger Sachs, der geblieben ist. Der Pfarrhof sieht einfach aus. Der Eginald Schlattner ist ein bekannter Schriftsteller und eine Sendung über Hermannstadt ohne ihn wäre nicht vollständig. Seine Bücher sind Schatzkisten. Dort drin ist die Zeit zwischen 1944 und 1960 aufbewahrt. Eine schwere, reiche Zeit. Der Vielvölkerstaat Rumänien, der auf der Seite von Deutschland gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg, wechselt 1944 die Front. Dann kommen die Russen, dann kommt die Diktatur. Die Deutschen, früher die gut betuchten Bürger von Siebenbürgen, werden enteignet. Der Eginald Schlattner kommt ins Gefängnis, kommt wieder frei, verwischt seine Spuren, arbeitet als Ingenieur. Mit 40 ein Schnitt. Gott ruft und er wird Pfarrer. Geht nochmal studieren. Und im Jahr 2000, nachdem fast alle Sachsen seine Landsleute fort sind auf Deutschland, wo eine Rente auf sie wartet, packt nicht die Verzweiflung. Und er fängt an zu schreiben. Der geköpfte Hahn, die roten Handschuhe, das Buch handelt vom Gefängnis, das Klavier im Nebel. Als wir auf Rotberg kommen, ist der Eginald Schlattner nicht da. Er hat weg müssen. Ich habe ihm vergessen, mein Handynummer zu geben und sein Mail hat mich nicht erreicht. Wir schauen sein Dorf an, reden mit Hängen und Füssen, mit ein paar Einwohnern und ich nehme mir vor, wenn ich zurück bin, dann rede ich mit ihm. Am Telefon.
Fragen Sie und ich antworte.
Ja, wie geht es Ihnen? Sie klingen ein bisschen, wie soll ich sagen, gestresst erschöpft. Vielleicht? Oder sind Sie erschöpft?
Man kommt ja nicht mal mehr zum Schlafen und zum Beten. Es geht alles so im Staccato und im Nonstop. Der ganze Sommer ist ja geprägt von dem, was jemand einen literarischen Tourismus genannt hat.
Haben Sie so viele Gäste bei sich?
Ununterbrochen. Jeden Tag ein Interview und Gäste. Das rollt alles über meinen Rotberger Pfarrhof hinweg. Aber ich soll Ihnen sagen, jede Begegnung mit Menschen ist ja für mich auch ein Zuwachs an Wirklichkeit und an Bereicherung, auch in den Fragen und in den Erzählungen, die an mich herangetragen werden. Es kommen ja ganze Busse.
Ganze Busse?
Ganze Busse, die alle meine Bücher gelesen haben, die dort sich viel besser auskennen als ich. Und dann ergeben sich auch solche Situationen, dass ich ganz perplex bin. Da zitieren sie aus meinen Büchern Dinge, die ich nie in meinem Leben mir hab merken können oder von denen ich nichts mehr weiß. Dann, wenn ich sehr erstaunt frage, kann das stimmen, habe ich das wirklich geschrieben und gesagt, dann mit guter deutscher Gründlichkeit sagen Sie mir noch die Seite und die Zeile. Und dann wissen Sie, wie ich mich rede von. Ich sage dann, sehen Sie, ich habe diese drei Bücher geschrieben, aber gelesen habe ich sie noch nicht. Ja, wieso, sage ich, Sie sind mir zu dick. So rette ich mich dann. Na gut.
Und dann,
gut,
fragen, ja. Dann fragen sicher auch alle, ob Sie ein neues Buch schreiben.
Das fragen alle und ich kann auch eine kurze Antwort geben, was bei mir sehr schwierig ist. Nämlich ich sage, nein, bitteschön, dieses Schreiben, drei Romane, üppige Romane, auch üppig an Seiten, aber auch an Fabel und an Ereignissen. Das war ein Zwischenfall, es war dann Gottlob kein Unfall. Die Bücher werden auch gelesen und übersetzt und verfilmt, aber meine literarische Produktion ist abgeschlossen und ich kann mich wieder den Menschen zuwenden und Gott und der Welt und der Mathematik und dem Schach.
Das braucht doch auch Mut, zu sagen, jetzt ist Schluss, Sie haben ja Erfolg.
Ich umkrümme das Wort Erfolg. Ich spreche eigentlich eher von Resonanz, von Lesebereitschaft oder Akzeptanz, wie Sie es nennen wollen.
Was glauben Sie, was ist der Grund der Resonanz, die Ihre Bücher ausgelöst haben? Sie müssen ja irgendeinen Nerv getroffen haben.
Ich denke doch, zweierlei. Das ist aber eine Frage, die mir so noch niemand gestellt hat, dass Sie wissen, Yvonne. Ich muss nachdenken. Ich denke doch, zweierlei könnte diese Lesefreude, denn es ist eine Freude des Lesers. Und ich bekomme ja Leserbriefe wirklich von Moskau bis Montevideo und von Istanbul bis New York. Und alle unisono, die konnten das Buch nicht aus der Hand legen. Es ist von einer Lebendigkeit. Man lebt mit den Figuren. Ich denke, das eine ist wirklich, dass die Figuren von einer bildhaften Lebendigkeit sind. Ich bin kein ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch in seinem Widerspruch. Ich glaube, das hat sogar Gottfried Keller gesagt. Und das andere ist eine gewisse Redlichkeit in der Darstellung. Ich stelle die Dinge nur in den Raum, das habe ich bemerkt. Ich kommentiere nicht, ich verfolge keine Intentionen, ich habe nicht moralisierende Absichten, ich verliere mich nicht in Gedanken, philosophische Abwegigkeiten, ich stelle nur dar. Für mich ist das auch ein Respekt vor dem mündigen Leser, der muss sich selbst einen Reim machen.
Ich stelle mir vor, der 74-jährige Schriftsteller, wie er mit der Roma redet, über 1000 leben zu Rothberg. Und wie er in dem Gefängnis von ganz Rumänien mit Strafgefangenen redet. Ich kann mir ihn gut vorstellen. Er ist so nah beim Leben. Wenn ich mit ihm rede, und vor allem, wenn ich Schlattner lese, dann ist es, wie wenn ich die Hang auf der Hauptschlagader vom Leben hätte. Es pulsiert so fest, so heiß, so heftig und manchmal so fein, dass mir die Luft wegbleibt. Wie viele sind denn weggegangen jetzt aus dem Dorf, in dem Sie leben?
Ich kann Ihnen sagen, 700 Seelen. Wir sind noch 6 Leute, die begraben werden müssen. Einer davon bin ich. Und wie jemand gesagt hat, zwischen 70 und Scheintod. Ich bin mittendrin, nämlich nächste Woche werde ich 74. Mhm.
Und warum sind Sie nicht weggegangen?
Das kann ich Ihnen sehr kurz und bündig beantworten. Weil ich weiß, dass Gott mich hier haben will, und zwar hier, wo ich jetzt sitze und wo ich jetzt bin. Schauen Sie, ich klopfe hier an den Sessel, bitte hören Sie das?
Ja, ich habe es gehört.
Gut. Und weil es hier Menschen gibt, die mich brauchen und sogar Menschen gibt, die mich lieben. Punkt.
Was mich in Ihrem Buch, der geköpfte Hans, so fasziniert hat, ist dieses Nebeneinander von ganz verschiedenen Kulturen. Sie haben jetzt gesagt, dass es immer noch sehr viele Minderheiten gibt, die auch im Parlament vertreten sind. Aber spüren Sie noch etwas von diesem lebendigen Mit- und Nebeneinander, das Sie in Ihrem Buch so schön beschrieben haben? Oder ist es auch das meiste nur noch in diesem Buch Folklore lebendig?
Nein, wir leben das ja. Wir haben ja ununterbrochen mit den anderen zu tun, nicht wahr? Auch wir paar, die wir jetzt hier geblieben sind, man sitzt sich nicht am Schoß und man fällt sich auch nicht Dornen um die Arme, aber man kommt miteinander gut aus und bei einer Ritterpassage ist man dabei, nicht wahr? Und man grenzt sich dauernd gegeneinander ab im positiven Sinn. Der andere gehört dazu. Der andere erst bestätigt mich in meiner kollektiven, ethnischen Identität. Ich kann hier in diesem Dorf nicht morgen behaupten, ich bin ein Rumäne. Das nimmt mir niemand ab. Die denken, ich bin verrückt geworden. Ich stelle mich nicht auf den Marktplatz. Das ist ja die Krux der ausgewanderten Landsleute, die plötzlich die Erfahrung machen müssen, dass es seinen bundesdeutschen Nachbarn pipafücht ist, Wurst egal ist, was der Nachbar ist. Dass er ein Deutscher ist, das kapieren sie überhaupt nicht, wenn er aus Rumänien kommt. Wenn er noch Glück hat, sagt man ihm, dass er ein Rumän ist. Und wenn er kein Glück hat, sagt man einem ausgewanderten Siebenbürger Sachsen oder Banater Schwaben, dass er ein Zigeuner ist. die anderen bestätigen dich dort in dem, was du bist, nicht. Ich weiß nicht, ob das genügend klar rübergekommen ist, aber ja. Der andere gehört dazu. Der andere gehört konstitutiv der andere, der Rumäne, der Ungare, der Zigeuner, der Armenier, der Jude.
Und darf auch anders sein.
Bitte?
Und naja, er darf auch anders sein.
Ja. Er darf auch anders sein. Schauen Sie, ich habe meine Tochter einmal gefragt, wie sie in den deutschen Kindergarten gegangen ist, in Freck. Die Kindergärten waren separiert durch die Sprache, aber sie hatten denselben Hof. Ja? Wodurch unterscheidet ihr euch von den rumänischen Kindern? Es ist noch etwas zu sagen. In Rumänien werden die Kinder in ihrer Muttersprache eingeschult. Es gibt also 11 Unterrichtssprachen, die nicht rumänisch sind. Wenn in einem Dorf an der Donau die Eltern von 7 Kindern meinen, dass die Muttersprache bulgarisch ist, bekommen sie eine bulgarische Schule mit einer bulgarischen Lehrerin 1. bis 4. Klasse. So, also meine Tochter ging in den deutschen Kindergarten und ich fragte sie einmal, wodurch unterscheidet ihr euch von den rumänischen Kindern? Ich dachte natürlich, sie würde sagen, die sprechen eine Sprache, die wir nicht kennen und wir sprechen eine Sprache, die die nicht können. Und meine Tochter sagte was ganz anderes. Sie sagte, die rumänischen Kinder tragen im Winter den Schal draußen und ihr zwingt uns den Schal in den Anorak hinein. Und wenn wir zu einem Geburtstag gehen, halten wir die Blumen nach oben. Und die rumänischen Kinder halten die Blumen nach unten. Und schauen Sie, das ist das Proprium dieses rumänischen Staates, von dem ich durchaus sage, es ist mein Vaterland. Sie zwingen uns nicht, einen Schal bitte schön draußen zu tragen und die Blumen nach unten zu halten.
Deutschland hat 4-mal mehr Einwohner als Rumänien. Aber Rumänien hat mehr Strafgefangene als Deutschland. Wie kommt das?
Das Leben hier draußen ist so entsetzlich schwer geworden, da können Sie sich keine Vorstellung machen. 1 Liter Milch kostet mehr als 1 Euro. Und wenn du Glück hast, verdienst du 100 Euro im Monat. Ich als Gefängnisfahrer verdiene 150 Euro im Monat und turne im Rösslersprung durch ganz Rumänien. Die bezahlen mir, aber ich meine, die Kirche bezahlt mir die Reisekosten, ja, aber sonst nichts. Und mit dem kann ich mir 150 Liter Milch kaufen. Die Freiheit, das schlägt einen. Die Preise sind wie bei Aldi und die Gehälter wie in Afrika.
Haben Sie einen Wunsch für Ihr Land, für sich selbst?
Für mein Land hätte ich diesen Wunsch, dass es endlich einmal dazu kommt, dass zwischen Einkommen und Preisen eine erträgliche Relation herrscht. Und für mich habe ich den Wunsch, dass ich für den Rest meiner Tage die Kraft aufbringe, der Stimme meines Herzens zu folgen.
Sibiu, Stadt der 1000 Tore. Das ist der Doppelpunkt von der Yvonne Scherer über die EU-Kulturhauptstadt. Aussenaufnahme Pascal Nater, Produktionstechnik Martin Weidmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.